Judas Iskariot war der jüdische Antichristus zur Zeit Jesu. Da es im Kontext von Psalm 55, 21 prophetisch auch um den Verrat des Judas Iskariot geht, siehe Psalm 55, 12 bis 15, könnte man in Verbindung mit Matthäus 12, 43 bis 45 schließen, dass der Antichristus der in sein endzeitliches Haus zurückkehrende falsche Jünger Judas ist. Psalm 55, 12 bis 15. Verderben ist in ihrer Mitte, und Bedrückung und Betrug weichen nicht von ihrem Marktplatz. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir, die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen, in festlicher Unruhe. Auch wenn Judas Iskariot nicht als das Tier der Endzeit reinkarnieren sollte, da Nero gemäß der bereits dargelegten 3-6-8b-Zählung der sieben Häupter hierfür eher in Frage kommt, stellt Judas den Antichristus zumindest typologisch dar, denn er verriet Jesus ebenso, wie dies der diplomatisch schmeichelnde, trügerische Antichristus in Hinsicht auf Israel tun wird. Matthäus 26, 49. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Psalm 55, Vers 22. Glatter als weiche Butter ist sein Mund, und Feindschaft ist sein Herz. Geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter. Die Gleichsetzung des Jüngers mit dem Tier der Endzeit geht auch aus Johannes 17, Vers 12 hervor, denn hier bezeichnet ihn Jesus mit denselben Worten, die in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 für den Antichristus gebraucht werden. Sohn der Ganzweglösung. Judas war von Satan besessen und wird in Johannes 6, 70 nicht Mensch oder Dämon genannt, sondern Diabolos, was zeigt, dass er mehr als nur ein Mensch war. Johannes 17, Vers 12 in der Davar-Übersetzung. Als ich mit ihnen war, hütete ich, ja ich sie, in deinem Namen, und ich bewahrte sie. Und nicht einer aus ihnen löste sich gänzlich weg, als nur der Sohn der Ganzweglösung, auf das die Geschriebene vollständig erfüllt werde. Da der verlorene Jünger Judas Iskariot laut Apostelgeschichte 1,25 an seinen eigenen Ort gegangen ist, als er starb, und der Antichristus aus dem Abyssus, das heißt aus dem Abgrund, heraufsteigt, dem Ort der verlorenen Geister, ist es möglich, dass er der zusammen mit seinen Heuschrecken aus dem Abyssus heraufsteigende Engel dieses Bereichs ist, der in Offenbarung 9,11 erwähnt wird. Demzufolge wäre Judas der Antichristus selbst, was eine Erklärung für die Heilung der Todeswunde des Tieres darstellt, denn laut Offenbarung 11, Vers 7 steigt es aus dem Abyssus hinauf. Der Verderber gelangt aber letztlich nicht mehr dorthin zurück, es wäre ja erneut sein eigener Ort, sondern in den Feuersee. Die israelitische Abstammung des Antichristus wird darin bestätigt, dass ihn der Messias im Psalm 55, 14 als meinesgleichen, also als einen Juden, bezeichnet. Der Antiprophet des siebenjährigen Todesbundes des Tieres. Die letzte Versuchung der Menschheit geht von Babylon und ihrem Bräutigam, dem Antichristus, aus, der gemäß Daniel 9, 27, Psalm 55, 21, Daniel 11, 23 und Jesaja 28, 15 für Israel einen Siebenjahresbund mit dem Tod, also gemäß Offenbarung 6, 8, mit sich selbst schließt, der bereits nach 3,5 Jahren eine dramatische Wendung nimmt. Dieser Vertrag mit dem verblendeten Volk der Juden ist das Gegenbild des neuen Lebensbundes Gottes in Jesus Christus. Letzterer wurde in erster Linie ebenfalls mit Israel geschlossen, was bestätigt, dass das endzeitliche Tier der jüdische Messias sein wird. Sein Seher aus Jesaja 28,15 ist der aus der Erde, das heißt aus Israel, stammende falsche Prophet, also der inkarnierte Sheol, der sich, wie in den Abschnitten der falsche Prophet und sein Jerusalemer Feuerzeichen, warum der wahre Elia kein Feuerzeichen gibt und das große Antigeheimnis Satans bereits erklärt, sehr wahrscheinlich als der biblische Prophet Elia ausgeben wird. Daniel 9, Vers 27 in der Davar-Übersetzung. Und er ermächtigt einen Bund für viele, einen Siebener lang, und zur Hälfte des Siebeners macht er aufhören Opfer und Spende. Und auf dem seitlichen Flügel sind abscheuliche, als veröden wirkendes, bis gänzliches Gericht und beschlossen wordenes hereinbricht, über dem öde werdenden. Psalm 55, 21 in der Schlachterübersetzung. Er hat seine Hand ausgestreckt gegen die, welche in Frieden mit ihm lebten. Seinen Bund hat er entweiht. Daniel 11, Vers 23. Denn nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er betrügerisch handeln und wird hinaufziehen und mit wenig Volk Macht gewinnen. Jesaja 28,15 in der Davar-Übersetzung. Denn ihr habt gesprochen, wir schnitten mit dem Tod einen Bund und mit dem Sheol betätigten wir einen Seher. So denn das Peitschende des Überspülenden darüber hingeht, nicht kommt es zu uns. Denn wir legten Lüge als unsere Bergung und in Falschheit verbargen wir uns. Der jüdische Bund ist eine Fälschung Golgathas. Leider missinterpretieren viele Christen den in Jeremia 3 und Hesekiel 36 angekündigten neuen Bundesschluss Gottes mit den Häusern Israel und Juda als ein noch ausstehendes zukünftiges Geschehen. Diese Bundesverheißung erfüllte sich aber bereits auf Golgatha, wie Hebräer 8, die Verse 7 bis 13 und Apostelgeschichte 15, die Verse 14 bis 19 beweisen. Denn Jahweh führte Israel aus dem Exil zurück, baute die Hütte Davids wieder auf und heiligte alle Gläubigen, auch solche, die aus den Nationen stammten, mit dem Blut Jesu. Diese bereits verwirklichte Vereinbarung Gottes mit Israel wird sich im Millennium vollständig auswirken. In ihrem Vollmaß wird sie also erst in der zukünftigen neuen Schöpfung umgesetzt werden. Hebräerbrief 8, die Verse 7 bis 13. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund. Und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch in ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen. Vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt, was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 14 bis 19. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen, für seinen Namen. Und hierin stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Namen suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Wenn Gläubige falscherweise darauf warten, dass Christus relativ bald einen neuen endzeitlichen Bund mit Israel schließt, spielen sie dadurch unwissentlich der Endzeitverführung des Antichristus in die Hände, der dieses Denken dazu nutzen wird, um sich selbst als der jüdische Messias eines vermeintlich biblischen neuen Bundes Gottes in Szene zu setzen. Tatsächlich ist der mit Israel eingegangene Friede des falschen Christus aber ein Todesbund. Christen irren und führen andere Menschen in die Irre, wenn sie behaupten, das Gemeindezeitalter gehe zu Ende und Gott werde seine Beziehung zu Israel wieder aufnehmen. In Jesus Christus hat Gott sein Volk Israel bereits vor 2000 Jahren wieder angenommen und den alten Bund durch einen neuen Bund ersetzt. Siehe hierzu auch Hebräer 7,12, Römer 10,4 und Matthäus 23,38. Hebräer 8,13. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem verschwinde nahe. Durch Jesus werden Juden zu einem Teil der weltweiten Gemeinde Gottes, das heißt zu Christen gemacht. Wer als Jude diesen Friedensbund der Gnade ablehnt, bleibt gemäß Galaterbrief Kapitel 3, Vers 10, Jakobus 2, Vers 10 unter dem Fluch des Gesetzes. Jeder andere Bund mit Israel als Golgatha, mag er noch so fromm und gesetzestreu daherkommen, ist ein Antibund des Durcheinanderwerfers, das heißt des Diabolos. Denn Jesus verfluchte den unfruchtbaren Feigenbaum Juda, Israel, auf ewig, das heißt für die gesamte Zeit des Bestehens der gegenwärtigen Welt, wie Matthäus 21,19 zeigt. Gemäß Matthäus 23,37 und Lukas 19, die Verse 41 bis 44, brach er mit Jerusalem für den jetzigen Äon und gab sein Heiligtum bleibend auf. Wie aus Matthäus 23, 38 und 39, Matthäus 24, Vers 2 und Apostelgeschichte 6, Vers 14 hervorgeht. Stattdessen schloss Jesus einen Lebensbund mit einer Vielzahl von Nationen, Scharen und Zungen, zu denen in erster Linie Israel gehören darf, insofern die Menschen dort an ihn als den einzigen Sohn Gottes glauben. Aber der Antichristus wird dem frevlerischen Eigendünkel der Juden schmeicheln und mit ihnen einen exklusiven Antibund schließen. Die Verheißungen aus Jesaja 60, die Verse 3 bis 22, Jesaja 18, Vers 7 und Sacharjas 14, 16 bis 18 unrechtmäßig in Anspruch nehmend, richtet das Tier ein System weltweiter Pilgerschaft nach Jerusalem ein, sodass Menschen aus allen Völkern der Erde in süßer Gemeinschaft und festlicher Unruhe zur großen Hure Babylon, das heißt zur Königin aller Herrscher der Welt, hinzuströmen. Im Siebenjahresbund des Tieres wird das mosaische Gesetz erneuert. Gemäß Chris White's False Christ steht nirgends in der Bibel geschrieben, dass es beim siebenjährigen Bündnis des Tieres um einen Friedensbund mit Israel, also um einen militärischen Nichtangriffspakt geht, den der Feind in der Mitte dieser Zeit brechen wird. Vielmehr erwarten die Juden irrtümlicherweise einen neuen, ewigen Bund Gottes mit Israel gemäß Jeremia 31, Vers 31, den sie als eine Bestätigung, Bekräftigung und vollständige Wiedereinführung des mosaischen Bundes vom Sinai ansehen. Im Unterschied zu ihnen wissen wir aber, dass dieses endzeitliche Pseudobündnis in Wirklichkeit lediglich 7 Jahre dauern und das Gegenteil des Opfers Jesu auf Golgatha darstellen wird. Denn in Daniel 9, 27 nennt uns Gott diese Gesamtlänge des Bundes klar und deutlich. Jeremia 31, 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Gemäß Daniel 9,27 wird der Antichristus den alten Gesetzesbund ermächtigen, das heißt machtvoll beglaubigen und neu installieren. Anders als der tatsächlich neue Bund Jesu mit der gesamten Welt, ersetzt der exklusiv mit Israel geschlossene neue Pseudobund des Antichristus das mosaische Gesetz nicht, sondern er belebt es im Herzen der Menschen. Zu ihm gehört vor allem die von vielen Juden ersehnte Neueinführung des täglichen Opfers im Jerusalemer Tempel durch ihren Messias. Letzterer wird aber tragischerweise der Antichristus sein. Um als ihr Messias gelten zu können, muss er das prophetische Zeichen der Bundeserneuerung des jüdischen Gesetzes vorweisen. Viele durch Babylon Jerusalem in die Irre geleitete Christen werden darin den Startschuss zum messianischen Tausendjahrreich Gottes vernehmen und deshalb dem Anti, also anstatt geschehen, der Stunde der Versuchung erliegen. Das kriegsführende Tier ist das Gegenbild Jahwes der Herrscharen. Der weltweite Pseudofriede des im Leviathan dargestellten Tieres endet, wenn es sich gemäß Offenbarung 6, Vers 2 bis 4 vom Reiter auf dem weißen Pferd, einem Diener der Gerechtigkeit und Engel des Lichts, in den bellizistischen, das heißt kriegstreiberischen Reiter auf dem roten Pferd wandelt, dessen Zähne ein globales Grauen verbreiten und dessen Schwert das Gegenbild des Schwertes Jesu ist. Der jüdische Antichristus lässt die Erde erzittern und erschüttert Regentschaften. Siehe hierzu den Umstand, dass er gemäß Jesaja 14, die Verse 20 und 21, sein eigenes Land verdirbt, das Erdland Israel, und sein eigenes Volk umbringt, also das Volk der Juden. Offenbarung 6, die Verse 2 bis 4. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Jeremia 25, 29. Denn siehe, bei der Stadt, über den mein Name ausgerufen ist, beginne ich Unheil zu wirken, und ihr, solltet ihr etwa ungestraft bleiben? Ihr werdet nicht ungestraft bleiben, denn ein Schwert rufe ich herbei über alle Bewohner der Erde, spricht der Herr der Herrscharen. Jesaja 14, die Verse 16, 17, 20 und 21. Und die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ, Königreiche erschütterte? Er machte den Erdkreis der Wüste gleich und riss ihre Städte nieder. Seine Gefangenen entließ er nicht nach Hause. Mit denen, die zu den Steinen der Grube hinabgefahren sind, mit ihnen wirst du nicht vereint werden im Grab. Denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, dein Volk erschlagen. Das Geschlecht von Übeltätern wird in Ewigkeit nicht mehr genannt werden. Bereitet für seine Söhne die Schlachtbank zu, um der Schuld ihrer Väter willen. Sie sollen sich nicht mehr erheben und die Erde in Besitz nehmen und die Fläche des Erdkreises mit Städten füllen. Die militärischen Erfolge des mit übermenschlicher Weisheit ausgestatteten Tieres werden weltweit für Aufsehen sorgen und zur Ehrfurcht vor ihm als dem vermeintlich unbezwingbaren Sohn des Bösen und König über alle Stolzen führen. Als ein militärisches Genie ist der Antichristus das Gegenbild Jahwes der Heerscharen, der in 2. Mose 15, 3 und 11 für sein kriegerisches Vermögen gepriesen wird. Offenbarung 13, Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? 2. Mose 15, 3 und 11 in der Schlachter 2000. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringend? Der springende Punkt ist, dass die verführten Juden Offenbarung 13, 4 als eine Vollerfüllung von 2. Mose 15, Vers 3 und 11 ansehen werden. Mit anderen Worten, sie werden den Antichristus nicht als ein Gegenbild Jahwes der Herrscharen gewahren, sondern ihn als ihren unbesiegbaren messianischen Gott, Felsen und Hirten des Volkes in Empfang nehmen. Er wird von ihnen als Jahwe angebetet werden. Der vermeintliche Bundesbruch des Tieres. In der Mitte der letzten 7 Jahre des jetzigen Äons scheint der Antichristus seinen Bund mit Israel zu brechen. Bibelstellen wie Daniel 8,9, Daniel 11,41, Hesekiel 38,18 und Sacharja 13,8 sprechen augenscheinlich dafür, dass der Antichristus das Land attackiert und dadurch einen zuvor geschlossenen Nicht-Angriffspakt überraschend aufkündigt. Wie bereits im Abschnitt im 7-Jahres-Bund des Tieres wird das mosaische Gesetz erneuert erklärt, geht es aber bei dem in Daniel 9,27 erwähnten Vertrag mit dem jüdischen Volk nicht um ein politisch-militärisches Friedensabkommen des Antichristus mit Israel, sondern um eine Renovation des alten Bundes vom Sinai. Diese Belebung des Gesetzes stellt das jüdisch-messianische Gegenstück des durch Jesus geschlossenen neuen Bundesgottes dar. Unter diesem Aspekt sollte man auch den Umstand bewerten, dass der Antichristus in der Mitte seiner 7-jährigen Bundeszeit mit Israel das tägliche Tempelopfer aufhebt, das er zu Beginn der Jahrwoche ermöglicht hat. Das Judentum macht unter dem Antichristus dieselbe Entwicklung hinsichtlich der Speisevorschriften und Tieropfer durch, wie sie bereits durch den wahren Christus vollzogen wurde. Im Anti-Geschehen der satanischen Fälschung stellt das Ende des Opferdienstes keinen Bundesbruch dar. Vielmehr ist es eine logische Konsequenz der messianischen Neuoffenbarung. Der Antihirte hat dieselbe jüdische Herde wie der Hirte. Da der Antichristus gemäß Sacharja 11, Vers 17 die ihm zuvor anvertraute Herde des Landes Erdland Israel verlassen wird, ist es biblisch bewiesen, dass er das grausame Oberhaupt des endzeitlichen Staates Israel sein muss. Denn ein Hirte leitet seine eigenen Schafe, und die Kontrastparallele zum idealen Hirten in Sacharja 11, Vers 4 bis 14, also zu Jesus Christus, zeigt, dass man unter den Schafen in beiden Fällen das Volk der Juden verstehen muss. Sacharja 11, 15 bis 17. Und der Herr sprach zu mir: Nimm dir noch einmal Gerät eines Hirten und verhalte dich wie ein törichter Hirte. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufstehen. Um die verkommenden Tiere kümmert er sich nicht. Das Versprengte sucht er nicht. Und das Zerbrochene heilt er nicht. Das Gesunde versorgt er nicht. Aber das Fleisch des Fetten isst er und zerreißt sogar ihre Klauen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafe verlässt. Das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm verdorre, ja verdorre, und sein rechtes Auge erlösche, ja erlösche. Das Verlassen der Herde und die allgemeinen kriegerischen Aktivitäten des falschen Messias bedeuten nicht, dass sein Bund mit Israel nach 3,5 Jahren, also in der Mitte der Jahrwoche, endet. Zu diesem Zeitpunkt hört lediglich das tägliche Opfer im Tempel auf, das der Antichristus zu Beginn seines Bundesschlusses ermächtigen, das heißt im Rahmen der Erneuerung des mosaischen Gesetzes, installieren wird, wie Daniel 9,27 zeigt. die antichristliche Vollendung des jüdischen Gesetzes. Die Abschaffung des kultischen Opferdienstes und die Anbetung des Tieres sind kein Ausdruck einer Gotteslästerung und Verachtung dem Tempel und Israel gegenüber, wie die meisten Exegeten meinen, sondern ein Teil der antichristlichen Theologie der Vollerfüllung der jüdischen Religion. Indem mit dem Kommen des Gott-Messias jegliches Tieropfer endet, äfft der Diabolos den diesbezüglich biblisch begründbaren christlichen Glauben nach. Es lässt sich vielfach zeigen, dass der wahre Messias, Jesus Christus, der anbetungswürdige Gott ist. 1. Timotheus 3,16, Titus 1,3, Titus 2,13, Johannes 1,1 und 2, 1. Johannes 5,20. Siehe hierzu auch die unzähligen alttestamentlichen Belege im Artikel Die Trinität Gottes. Und durch sein Opfer auf Golgatha Tieropfer abgeschafft wurden. Auch die Juden werden begreifen, dass das Gesetz einer speziellen Vollendung bedarf. Ihr Christus, der ihnen diese Vervollständigung zu bringen scheint, indem er auf der rechtlichen Grundlage seines Todes und seiner Auferstehung Opfer und Spende abschafft, siehe diverse rabbinische Schriften, ist jedoch die Verkörperung des Antigottes. Der Greuel der Verwüstung ist die Anbetung des jüdischen Gott-Messias. Anhand des Alten Testaments wird der Anti-Messias scheinbar beweisen, dass er der göttliche Messias ist, denn Satan ist ein Engel des falschen Lichts. Das antichristliche Wesen des Tieres kommt darin zum Ausdruck, dass es etwas für sich selbst in Anspruch nimmt, das allein für den wahren Christus gilt. Der Feind setzt sich also an die Stelle des Christus und lässt sich im dritten Jerusalemer Tempel als der messianische Gott anbeten. Der Tempel muss also vorher wieder errichtet worden sein. Diesen Greuel der Verwüstung aus christlicher Sicht richtet das Tier nicht in Rom, in der Stadt Babylon, im Irak, New York, Berlin oder sonst irgendeiner Metropole der Welt an, sondern, wie Matthäus 24,15 bis 18 zeigt, im endzeitlichen Tempel Israels, was ebenfalls dafür spricht, dass der jüdische Messias mit Babylon-Jerusalem verbunden ist. Das sprechende okkulte Götzenbild des Tieres ist der Greuel, denn es wird im dritten Jerusalemer Tempel den Geist, das heißt die Schechina Satans, empfangen und dort angebetet werden. Der Versuchung dieser Anbetung des Antichristus entfliehen allein solche in Israel, die in einer treuen Verbindung zu Jesus Christus und zu seinem Wort der Wahrheit stehen, das heißt, aus Babylon herauskommen, was dem Exodus Israels aus Ägypten entspricht. Die weltweite Pilgerschaft nach Jerusalem ist die Anbetung des Tiers. Obwohl Jerusalem das Herz der antichristlichen jüdischen Herrschaft ist, regiert das Tier von hier aus über alle Volksstämme, Sprachen und Nationen und übt seine absolute Macht über den Welthandel und hierbei vor allem über die Lebensmittelversorgung aus, Rationierung und Inflation. Die Macht des Antichristus und das Verderben, das er bringt, beschränken sich nicht auf Israel, obgleich die Warnung Jesu in Matthäus 24 speziell Jerusalem und Judäa betrifft. Matthäus 24, die Verse 15 bis 18. Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Zum Anstattgeschehen des Antichristus gehört die Errichtung einer weltweiten Pilgerschaft zum Jerusalemer Tempel, um dorthin Gold, Silber und Edelsteine zu bringen. Siehe Daniel 11,38 und Offenbarung 18,12, als eine Fälschung von Offenbarung 21,24. Darin erfolgt die Anbetung des sprechenden Bildes des Antichristus, so dass das Tier verherrlicht wird. Jesaja 60, die Verse 3 bis 22, Sacharja 14, 16 bis 18, Offenbarung 13, die Verse 12, 14 und 15. Wer sich weigert, dies zu tun, wer nicht nach Jerusalem reisen will, um Gold, Silber und Edelsteine in diese Stadt zu bringen, gehört nicht zum jüdischen Bund des falschen und fälschenden Messias und muss sterben. Sehr wahrscheinlich werden es vor allem die Bundesgenossen dieser Religion sein, also solche, die an den falschen Christus glauben, die die Nachfolger des wahren Christus und Teilhaber seines Bundes beseitigen, denn gemäß Sacharja 13, Vers 8 und 9 wird nur ein Drittel der Juden Buße tun. Trotz der schweren Gerichte Gottes hält der überwiegende Teil Israels am Pseudo-Messias fest.